SWR 2 Forum.
Heute zum Thema nach dem Super Tuesday. Wer fordert Trump heraus? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Zu links, zu alt, zu blass, zu unerfahren. Nur selten hat sich das Feld der demokratischen Kandidaten so schwach und zerstritten präsentiert wie vor dieser Präsidentschaftswahl. Immerhin, seit gestern, seit dem Super Tuesday, bei dem es in gleich 14 US-Bundesstaaten Vorwahlen gab, stehen die Favoriten fest, wer Donald Trump im November herausfordern wird. Ein Zweikampf bahnt sich an zwischen dem Parteilinken Bernie Sanders und Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident unter Barack Obama und Kandidat der Mitte. Die entscheidende Frage aber bleibt, kann es einer von ihnen mit Trump aufnehmen, seinem populären America First etwas entgegensetzen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum. Meine Gäste, die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Christiane Lemke von der Universität Hannover, Malte Lehming, Autor beim Tagesspiegel, und aus Washington ist unser Korrespondent Arthur Landwehr zugeschaltet. Herr Landwehr, schauen wir zu Beginn auf diesen super Wahltag. Viele hatten ja einen triumphalen Durchmarsch von Bernie Sanders erwartet. Stattdessen hat Joe Biden eine Siegesserie hingelegt, ist bei den Delegiertenstimmen jetzt Spitzenreiter. Und das, obwohl ihn viele schon abgeschrieben hatten. Haben Sie mit einem solchen Comeback gerechnet?
Na, vor 4 Wochen nicht. Aber das deutete sich an. Also was Joe Biden hier erlebt hat, ist so ein bisschen die Psychologie des Gewinners oder das Momentum des Gewinners. Er hatte am vergangenen Wochenende wirklich einen grandiosen Sieg in South Carolina hingelegt. Und dieser Sieg hat mit dazu geführt, dass sich ganz viele, vor allen Dingen, die sich in letzter Minute noch entschieden haben, wen sie denn unterstützen wollen, dann für ihn entschieden haben. Wie gesagt, vor 4 Wochen hätte daran kaum einer geglaubt. Da wirkte er auch sehr fahrig, sehr blass und eben als jemand, der eigentlich nur noch auf dem absteigenden Ast ist.
Herr Lehming, Vorwahlen sind ja auch ein Spiel mit Stimmungen, ein Wechselbad von Euphorie und Enttäuschung, verbunden mit dem Versuch, sich von einer Welle des Erfolgs mittragen zu lassen, ein sogenanntes Momentum zu erzeugen. Herr Landwehr hat es schon erwähnt. Hat Biden dieses Momentum jetzt auf seiner Seite?
Ganz klar, man spricht auch schon von dem Joe-Momentum, also von Joe Biden und dem Momentum zusammen. Das hat er auf seiner Seite. In diesen Vorwahlen geht es in der Tat darum, in einem bestimmten Moment gegen die Erwartungen zu siegen. Also wenn man schon führt und jedermann erwartet, dass man siegt, und dann siegt man auch, ist es relativ langweilig, wenn man von unten kommt. Und bei Joe Biden war es ja so, er hatte Iowa und New Hampshire sehr schlecht abgeschnitten. Er war sehr, sehr abgeschlagen. Er hat kaum Spendengelder sammeln können. Er hat kaum Endorsements, also Empfehlungen gehabt von anderen. Und dann auf einmal dieses große Comeback in South Carolina und jetzt beim Super Tuesday. Das schlägt die Erwartung. Das gibt ihm den Aufwind, den er braucht, um womöglich auch gegen Sanders bestehen zu können.
Frau Lemke, wie sehen Sie das? War das jetzt schon die Vorentscheidung?
Ja, also zunächst mal würde ich hervorheben wollen, dass ja bevor diesem Super Tuesday 2 wichtige Kandidaten ausgestiegen sind und Biden unterstützt haben, Amy Klobuchar und Pete Buttigieg, die beide auch dem moderaten Spektrum angehören. Und insofern hat er das Momentum eben auch nutzen können von der Unterstützung anderer, auch durch Beto O'Rourke aus Texas, der sich auch für ihn ausgesprochen hat, der selber nicht mehr kandidiert hat. Aber das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Aus meiner Sicht ist das hier eine Richtungsentscheidung und eine Vorentscheidung für den Juli. Ich denke schon, dass die Demokraten auch sehr gerne Joe Biden nominieren werden.
Einer hat gestern überraschenderweise gar keine Rolle gespielt, der mit großen Erwartungen und viel Geld angetreten ist. Michael Bloomberg, Milliardär und Ex-Bürgermeister von New York. Vor einer Stunde kam die Meldung, dass er aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigt. 4 Vorwahlen und 8 Fernsehdebatten hat er ausfallen lassen, um sich voll und ganz auf den Super Tuesday zu konzentrieren. Herr Landwehr, hat er sich verspekuliert?
Ja, also er ist davon ausgegangen, dass Joe Biden weiterhin die Schwäche zeigen würde, die er am Anfang gezeigt hat, und hat nicht damit gerechnet, dass eben in South Carolina so etwas wie eine Wende passiert. Und das war der taktische Fehler oder die taktische Fehleinschätzung. Und so ist das viele Geld, das er ausgegeben hat, das er in Werbung für sich selbst investiert hat, immerhin eine halbe Milliarde Dollar, also 10-mal so viel wie Bernie Sanders ausgegeben hat. Also das alles ist verpufft und hat eben nicht funktioniert, weil hier das Momentum ganz auf der Seite von Joe Biden war. Jetzt muss er eben damit leben, aber er hat auch genau das getan, was er immer angekündigt hat. Er hat jetzt gesagt, er werde Joe Biden unterstützen, weil sein eigentliches Ziel sei, Donald Trump als Präsident abzulösen. Wenn er das als Kandidat nicht könne, dann tut er es eben als Unterstützer.
Also ich habe die Kandidatur von Bloomberg von Anfang an als eher einen taktischen Zug angesehen. Es ist ganz klar, er steht für das moderate Spektrum. Bernie Sanders war stark, er ist stark und ich glaube, dass er sehr gezielt auch diesen Wahlkampf geführt hat, um das moderate demokratische Spektrum zu mobilisieren und dann im entscheidenden Moment sein Gewicht, sein Geld, seine Popularität hinter Joe Biden zu werfen oder auch, wenn Elizabeth Warren nach vorne gekommen wäre, hätte man sie vielleicht etwas in die Mitte rücken können. Also ich glaube, dass er das schon sehr realistisch gesehen hat, dass er nicht der Präsident werden wird.
Ich glaube aber, man sollte den Egoismus oder die Eitelkeit von Mike Bloomberg auch nicht unterschätzen. Und deshalb finde ich es auch ganz beruhigend, dass er letztlich dann doch ausgestiegen ist, nachdem er ja doch so sehr, sehr wenige Delegierte bekommen hat. Eine halbe Milliarde Dollar sind ja eben doch sehr, sehr viel Geld. Er hat das Land zugepflastert mit Werbung. Er hat beim Super Bowl einen Werbeclip geschaltet. Er hat sich zur besten Sendezeit am Sonntagabend nochmal an die Nation gewandt. Er hat versucht, Themen zu finden mit Klima, schärfere Waffengesetze und so weiter, die ankommen, das demokratische Herz packen. Und es hat alles nichts genützt. Also dieses gängige Vorurteil, Geld regiert die Welt und in Amerika ist es ganz besonders so. Das ist in diesem Fall auch einmal widerlegt worden und das hat auch seine gute Seite.
Also die Strategie Geld statt Charisma, die hat offenbar hier nicht funktioniert. Frau Lemke, Sie haben Elizabeth Warren schon angesprochen, die neben Sanders die zweite linke Kandidatin im Rennen ist. Was ist denn jetzt mit ihr? Wird sie auch aus dem Rennen aussteigen, Herr Landwehr? Der Druck wird jetzt auf jeden Fall größer.
Also ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Also wenn man sich die Ergebnisse vom Super Tuesday anschaut, hat sie wirklich nicht gut abgeschnitten. Die New York Times hatte sie ja unterstützt, hatte sich für Elizabeth Warren ausgesprochen. Sie hat auch prominente Fürsprecher. Aber sie kommt als sehr spröde rüber. Sie hat es einfach selbst in ihrem eigenen Bundesstaat Massachusetts, da ist sie Senatorin, nicht geschafft, die Mehrheit zu bekommen. Die ist an Bernie Sanders gegangen. Also von daher hat sie gezeigt, dass sie eigentlich nicht mehrheitsfähig ist. Was sie jetzt tun wird, es kann sein, dass sie noch bis Ende April, bis zu den nächsten großen Vorwahlen im Rennen bleibt. Aber ich denke, dass sie dann ihre Kandidatur zurückziehen wird. Sie wird vermutlich Bernie Sanders unterstützen, was die Polarisierung natürlich noch verstärkt zwischen dem Kandidaten der Linken und dem Kandidaten der Mitte.
Hier spielt natürlich Parteitaktik auch eine große Rolle. Denn das ist ja nicht so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ganz allein und aus innerem Antrieb entscheiden, ob sie weitermachen oder sich zurückziehen, sondern da spielt natürlich die Parteiführung und die Strippenzieher im Hintergrund eine ganz große Rolle. Und die Vermutung ist, ohne dass man das jemals wirklich beweisen kann, ist, dass die mit darauf gedrängt haben, dass Amy Klobuchar und Pete Buttigieg noch vor dem Super Tuesday aussteigen, damit es eben keine innerparteiliche Konkurrenz oder keine Konkurrenz aus der Mitte heraus gegen Joe Biden gibt. Und dass es auf der anderen Seite durchaus ein Interesse dieser Parteiführung darin gibt, dass Elizabeth Warren weitermacht. Denn sie nimmt Stimmen von Bernie Sanders weg und schwächt ihn in seiner Position. Und das käme der Parteiführung wirklich sehr gelegen, denn alles wollen die, nur nicht Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidat.
Herr Lehming, Herr Landwehr spricht die Parteiführung an. In der Demokratischen Partei dürften jetzt einige erleichtert aufatmen, diejenigen nämlich, die unbedingt verhindern wollen, dass Sanders als Kandidat nominiert wird. Der Wahlerfolg von Biden, ist das auch ein Sieg des demokratischen Parteiapparats über die Basis?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen in der Rhetorik, nicht allzu sehr in die Sanders-Rhetorik reinzukommen, die sich ja in vielem ähnelt mit dem, was Präsident Donald Trump auch an Rhetorik hat. Dass es da so ein Establishment gibt, die Fäden ziehen und die Strippen und ihre Leute auf Teufel komm heraus in bestimmte Posten bringen wollen. Das ist natürlich genau das, was Sanders seinen Leuten erzählt und wofür sie ihn auch zujubeln. Natürlich gibt es ein Partei-Establishment, so wie es überall in jeder Partei Leute gibt, die an der Spitze stehen, die sie führen und so weiter. Aber ob es wirklich Kräfte gibt, die jetzt zum Beispiel bei Elizabeth Warren darauf drängen, bleibt drin, damit Sanders geschwächt wird und so weiter, da bin ich nicht so ganz sicher. Das geht in das Narrativ von Sanders sehr gut rein, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig zu sagen, die Partei versucht wieder ihr Terrain zu erobern und sich nicht von außen usurpieren zu lassen, wie es ja die Republikaner erlebt haben, als Donald Trump in den Wahlkampf ging und ja eigentlich gegen die Republikaner Wahlkampf gemacht hat und sie dann quasi auf seine Seite geholt hat.
Naja, es wäre ja dann jetzt auch der Kampf der zwei weißen Männer gegeneinander, Sanders und Joe Biden. Deswegen kann Elizabeth Warren zu Recht sagen, ich bin die einzigste Frau, die überhaupt hier Stimmenunterstützung bekommen hat, die auch eine bestimmte Basis hat. Und die hat sie ja auch durchaus. Und es gibt viele, die ihr politisches Programm schätzen. Und da so einfach zu sagen, ja, also ich will also Sanders verhindern, ich gehe jetzt weiter auf dieser Strecke. Oder einfach zu sagen, ich werfe jetzt alles hin. Das ist nicht der, also wenn man sie beobachtet, hat als Senatorin. Also sie ist schon eine sehr gestandene Politikerin, die Überzeugungen hat und programmatische Punkte, die sie auch nach vorne bringen möchte. Und deswegen glaube ich auch, dass, wie Herr Lehmann gerade sagte, also es ist natürlich auch eine Dynamik, eine Eigendynamik der verschiedenen Kandidaten hier am Werk.
Herr Landwehr, lassen Sie uns den Blick nochmal auf die Demokraten werfen. Sanders spricht ja immer davon, dass er vom demokratischen Establishment abgelehnt wird. Niemand mag ihn, niemand will mit ihm zusammenarbeiten. Und er kriegt nichts hin, das sagt zum Beispiel Hillary Clinton über Sanders. Warum ist der Widerstand gegen Sanders so groß?
Er ist derjenige, der, von dem viele in der Partei glauben, dass er der leichteste Gegner für Donald Trump wäre. Einfach weil er spaltet, weil er sich als radikal darstellt, also immer nach amerikanischen Muster oder beziehungsweise nach amerikanischen Kriterien. Sein Programm würden wir eher als sozialdemokratisch einschätzen. Aber in der Art, wie er das präsentiert, die Tatsache, dass er sich demokratischer Sozialist nennt, das alles, glauben viele in der Partei, macht es für Donald Trump sehr leicht, seine eigene Wählerbasis zu mobilisieren, das Thema mit Angst aufzuladen und so seine Wähler auch wieder an die Urne zu bringen, um gegen einen Mann wie Bernie Sanders zu stimmen. Also das ist die Sorge, das ist mir eine taktische Sorge. Und die ist aber nochmal aufgeladen durch die Tatsache, dass ja nicht nur der Präsident gewählt wird, sondern eben auch das Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Und das ist die zweite ganz große Sorge der Demokraten, dass sie diese Mehrheit im Repräsentantenhaus, die sie nun mühsam in 2018 gewonnen haben, dass sie die jetzt wieder verlieren würden mit einem linken Kandidaten, wie in eben Bernie Sanders darstellt.
Sie sagen, dieser Sanders, erleben Sie bitte.
Ja, und da gibt es natürlich Vorbilder. Also jetzt werden ganz viele Parallelen schon gesucht. Eines davon ist 1972, das geht sehr, sehr lange zurück, George McGovern, der Senator, gegen Richard Nixon. George McGovern ist ein ähnlicher Typ gewesen als Senator gegen den Vietnamkrieg. Man muss den Nixon stürzen, der ist korrupt und gegen die Reichen und Ausgleich schaffen zwischen Arm und Reich. Hat auch viele junge Leute, hat Hollywood hinter sich gehabt und hat am Ende genau zwei Bundesstaaten, nämlich Massachusetts und Washington D.C. auf seiner Seite gehabt, alle anderen 48 gegen ihn. Das war eine verheerende Niederlage und das sind so diese Schreckgespenster, an die jetzt erinnert werden und die sitzen im Gedächtnis der Demokraten immer noch sehr, sehr stark fest.
Ja, man muss sich ja auch berücksichtigen, dass die Parteien ganz anders als bei uns große Sammelbecken sind für unterschiedliche Strömungen und Gruppierungen in der Bevölkerung und dass es darauf ankommt für die Demokraten, wenn sie Trump schlagen wollen und ich glaube, darüber besteht Einigkeit, rechts wie links, dass sie dafür eine möglichst breite Wählerbasis brauchen und ich habe in den letzten Monaten nicht wirklich gesehen, dass Sanders neue Wählergruppen angesprochen hätte. Er hat Unterstützung zum Beispiel bei den Hispanics bekommen, aber bei den Afroamerikanern hat Joe Biden sehr viel Unterstützung bekommen, gerade auch in South Carolina, wo ein Drittel der Wähler Afroamerikaner sind. Das heißt, Sanders ist jemand, dem man nicht zutraut, moderate Demokraten, die vielleicht so ein bisschen wahlzögerlich sind, wirklich zu mobilisieren, die Unabhängigen und vielleicht sogar einige Republikaner, die mit der Trump-Linie nicht einverstanden sind, zu mobilisieren. Das heißt, diese Fähigkeit, eine große Sammelbewegung herzustellen, ich glaube, dass daran auch nach den letzten Umfragen und auch nach den nach der Analyse der Wahlergebnisse doch Zweifel bestehen müssen, wiewohl man sagen muss, dass über die Hälfte der jungen Leute, der unter 35-Jährigen, Sanders glühend verehren und unterstützen, für ihn wählen mehrheitlich, was ja ein Paradox ist, nicht? Er ist der älteste Kandidat und die jungen Wähler laufen ihm in Scharen zu.
Herr Landwehr, wenn wir mal die Themen nehmen, Krankenversicherung, Ausbildung, faire Löhne, die Themen, die Sanders anspricht, das sind ja durchaus Dinge, die den Amerikanern auf den Nägeln brennen.
Ja, durchaus. Also gerade das Thema Krankenversicherung ist eines, das ganz oben auf der Liste steht. Und wen immer man fragt, was ihm wichtig ist, dann wird er dieses nennen. Nur das Programm, das Bernie Sanders jetzt anbietet, nämlich diese staatliche Versicherung für alle, er nennt es Medicare for All, das ist etwas, an das viele nicht glauben. Zum einen, weil sie nicht glauben, dass es finanzierbar wäre, denn er stellt es so dar, als sei es fast eine kostenlose Versicherung. Das ist das eine, woran sie nicht glauben. Und das andere ist, dass viele ja mit ihrer Krankenkasse nicht grundsätzlich unzufrieden sind, sondern sie sagen, ja, ich habe etwas, ich bin einigermaßen abgesichert, aber ich möchte ein gerechteres System, in das alle erfasst und dass vor allen Dingen auch Medikamente bezahlbarer werden. Und dagegen stellt ein Joe Biden den Satz, wir brauchen keine Revolution, wir brauchen Ergebnisse. Und das ist genau der Gegensatz, der hier aufgebaut wird. Und damit hat Bernie Sanders tatsächlich bei den Älteren in der Mittelschicht große Probleme anzukommen, die einmal die Sorge haben, dass sie ihre Versicherung verlieren, die sie heute schon haben, statt sie nochmal verbessert zu bekommen. Und zum anderen aber auch einfach glauben, dass nichts erreicht werden kann und sie möglicherweise am Ende dann die Zeche bezahlen.
Aber das heißt, die Sehnsucht nach mehr Staat, mehr Gerechtigkeit, Frau Lemke, die ist bei vielen Amerikanern da.
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also es gibt eben auch bei den Unterstützern von Sanders viele, die sagen, wenn wir über die Grenzen schauen, wenn wir uns nach Europa wenden, das schwedische Modell wird immer gerne herangezogen. Aber das betrifft nicht nur die Sanders-Anhänger. Wir haben das bei den Zwischenwahlen 2018 ja gesehen, dass dort eben auch viele Demokraten nach vorne gegangen sind und haben gesagt, also die makroökonomischen Daten mögen zwar gut sein, aber uns geht es nicht gut. Die Mittelklasse wird belastet in vielfacher Weise über tatsächlich hohe Zuschüsse zur Gesundheitskosten. Die College-Ausbildung ist ein großer Problempunkt in den USA, aber auch Wohnungen und diese Frage nach sozialer Gerechtigkeit, nicht, die wird sehr viel breiter gestellt als jetzt nur im linken Spektrum, sondern das betrifft wirklich die Mittelklasse.
Herr Lehming, es gibt diesen Grundsatz, der lautet, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Aber stimmt das überhaupt? Hat nicht der Erfolg von Trump gezeigt, die Mitte bröckelt und die Wähler sind in den letzten Jahren offener geworden für extreme Positionen, ob von links oder von rechts?
Das ist ein sehr guter Punkt. Frau Lemke hat ja schon auf diesen Spannungsverhältnis hingewiesen zwischen Wählbarkeit und Mobilisierung. Die eine Gruppe sagt, man muss möglichst wählbar sein, um in der Mitte noch genügend Stimmen zu kriegen. Man muss ein moderates Spektrum abdecken. Man darf nicht zu sehr anecken, kompromissbereit sein. Dann ist man wählbar in einem breiten Feld. Die andere Gruppe, und das hat in der Tat Trump gezeigt, man kann auch durch Mobilisierung Wahlen gewinnen, indem man Leute an die Urnen bringt, die vorher sich gar nicht zur Wahl gegangen sind, zum Beispiel. 1980 war das im Präsidentschaftswahlkampf von Ronald Reagan gegen Carter. Natürlich Ronald Reagan, der war die Inkarnation der konservativen Revolution, ein begnadeter Kommunikator, der hervorragend reden konnte gegen Carter. Und das hat damals auch stimuliert. Und das ist ja etwas, worauf auch Bernie Sanders hofft, dass er in diesem Ding, und er erfüllt die Hallen, die seine Zuhörer, die jungen Zuhörer, die bei ihm sind, wenn da 4.000 in der Halle sind, machen sie Krach für 8.000. Davon können alle anderen Kandidaten nur träumen. Also dieser Mobilisierungsfaktor ist bei Sanders sehr, sehr hoch. Wählbarkeit ist ein sehr wichtiges Kriterium, aber ich erinnere noch mal an einen, und jetzt höre ich aber auch auf mit meinen Vergleichen, als es 2004 war, John Kerry gegen George Bush. John Kerry, wir brauchen jemanden, hieß es bei den Demokraten, der wählbar ist. Und dann hat man den Vietnam-Veteran John Kerry genommen, gediegen und gestiegen. Und eigentlich dachten alle, der muss doch George Bush schlagen können. Pustekuchen war es. George Bush hat damals in populären Stimmen so viel gekriegt wie kein Republikaner vor ihm.
Das mit der Mobilisierung ist allerdings so eine Sache. Bernie Sanders füllt tatsächlich die Hallen. Die Leute kommen zu Tausenden, wie Sie das geschildert haben. Wenn man sich aber anschaut, jetzt die Bundesstaaten, in denen er gewonnen hat, da hat er nicht Wähler mobilisieren können. Also er hatte ja gedacht, in Iowa kommen sehr viel mehr Menschen zu den Caucuses als in den Jahren zuvor. Es war nicht der Fall. In New Hampshire, wo er gewonnen hat, war genau das Gleiche. Auch da war die Zahl der Wähler kleiner als vor 4 Jahren. Und dieses Moment der Mobilisierung wurde ihm an der Stelle schon gar nicht mehr zugetraut jetzt. Und es kommt etwas anderes hinzu. Es ist ja eine Gruppe, auf die die Demokraten sehr genau schielen. Das sind die sogenannten Obama-Trump-Wähler. Also diejenigen, die Obama gewählt haben, noch 2012 und dann 2016 aber sich für Donald Trump als Alternative entschieden haben, weil sie entweder Hillary Clinton nicht wollten oder aber weil sie doch eher so zum konservativen Flügel der Demokraten gehörten und sich dann von den Thesen Donald Trumps besser angesprochen fühlen. Das ist die einzige Gruppe, die sich in ihrer Haltung in den vergangenen 4 Jahren nur ein bisschen verändert hat. Das ist die Gruppe, aus der man mögliche Wähler ziehen kann, auf die eigene Seite wieder ziehen kann. Und genau diese Gruppe aber ist es, die den größten Abstand zu Bernie Sanders hat. Und das ist die Sorge der Demokraten an der Stelle.
Anders als Sanders, der von Revolution spricht, tritt Biden als Versöhner auf, als jemand, der die Einheit und Geschlossenheit der Demokraten wiederherstellen will. Die Frage ist nur, Frau Lemke, lassen sich die Anhänger von Sanders überhaupt noch versöhnen?
Ja, das ist in der Tat eine ganz große Frage. Also es gab ja schon sehr viel Verärgerung, als Bernie Sanders dann gegen Hillary Clinton verloren hat und eben nicht aufgestellt wurde.
2016
für die Demokraten. Das hat damals schon sehr viel Zorn und Ärger erzeugt. Und es gibt offenbar unter den Bernie Sanders Anhängern auch wirklich unversöhnliche Geister. Ob das jetzt für die gesamte Wählerschaft zutritt oder potenzielle Wählerschaft, für die Präsidentschaftswahl. Das kann man nicht genau sagen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie sich Bernie Sanders verhalten würde, wenn er im Juli auf dem Nominierungsparteitag eben nicht nominiert wird. Da sind 2 Möglichkeiten gegeben. Er kann sagen, das ist alles Lug und Trug hier. Die etablierte Partei der Demokraten hat dieses Ergebnis erzeugt und Joe Biden ist eigentlich nur vom Establishment gewöhnt. Oder er kann aber auch sagen, es ist jetzt wichtig, Trump zu schlagen. Das können wir nur gemeinsam tun. Und deswegen setze ich mich jetzt dafür ein, dass Joe Biden gewinnt. Und wenn er wirklich also es ernst meint mit dem amerikanischen Volk, dann würde er das sagen. Aber wenn man ihn kennt und diesen Charakter, sozusagen seine Hartnäckigkeit, ist ja auch das, was ihn zu einer Politlegende gemacht hat. Und ich würde sagen, es ist auch eine Portion Halsstarrigkeit manchmal dabei. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie er sich im Juli positionieren wird. Aber das ist entscheidend für das, was dann auch seine Anhänger tun.
Ich stimme dem vollkommen zu, was Frau Lemke gesagt hat. Ich glaube, die größte Angst der Demokraten ist, dass wir wirklich im Juli in Milwaukee so etwas wie einen gespaltenen Parteitag haben, wo noch gerungen wird, wo die Lager verfeindet sind, wo derjenige, der es nachher wird, nur mit knapper Mehrheit nach vorne kommt. Das ist in der Tat etwas, was ihn auch sehr belasten wird. Und hier kommt vielleicht eine Figur ins Spiel, die ja bisher sehr, sehr im Hintergrund geblieben ist, nämlich Barack Obama. Man fragt sich ja immer, warum schweigt er eigentlich die ganze Zeit? Er äußert sich nicht. Nicht mal zu seinem alten Kumpan Joe Biden stellt er sich dahinter und sagt, den müsst ihr alle wählen. Er hält sich sehr im Hintergrund, weil die große Befürchtung ist, die bei einem gespaltenen Parteitag brauchen wir jemanden, der versöhnen kann. Und Obama hat immerhin noch in der Partei Gewicht. Er ist ja so eine Art Willy Brandt der Demokraten, also ein Elder Partyman, nicht Statesman, sondern Partyman der Demokraten. Und da hofft man, dass wenn es dazu kommt, dass er jemand ist, der die verfeindeten Lager wieder zusammenbringt. Kann.
Manche munkeln schon, dieser Vorwahlkampf sei womöglich der Anfang vom Ende der demokratischen Partei. Es gibt Beobachter, die sagen, im Grunde haben sich die USA schon längst aus einem 2- in einen 4-Parteien-Staat entwickelt. Hier das demokratische Establishment, dort die demokratischen Sozialisten um Bernie Sanders. Hier das Establishment der Republikaner, der Grand Old Party, dort der Alt-Right-Populismus von Donald Trump. Herr Landwehr, stimmen Sie der Diagnose zu?
Also, so stellt es sich dar. Und das ist eine Momentaufnahme. Aber schauen wir, wenn wir in 4 Jahren, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Also ich glaube, dass sich an diesem Zwei-Parteien-System, das immer wieder in Frage gestellt worden ist in der Vergangenheit, das immer wieder auch herausgefordert worden ist. Da gab es dann auch mal Leute wie Ralph Nader, der versucht hat, mit einer grünen Partei in diese hier mitzumischen, der letztlich verhindert hat, dass Al Gore Präsident wurde. Auch da ist man davon ausgegangen oder haben viele gesagt, jetzt entsteht hier ein Drei-Parteien-System. Ich glaube, dass sich dieses System, so wie es da ist, wieder stabilisieren wird. Auch die beiden Parteien werden, wenn die jetzigen Kräfte weg sind, wieder sich anders positionieren, anders aufstellen. Also daran wird sich nach meiner Auffassung nicht viel ändern.
Frau Lemke, glauben Sie auch an die Selbstheilungskräfte des Systems?
Ja, weiß ich nicht. Selbstheilungskräfte, das ist ja so die alte Bewunderung, die wir immer gehabt haben für die Vereinigten Staaten. Es gibt Krisen, aber man kommt da irgendwie raus, man lernt. Die Zivilgesellschaft ist stark, man geht dann nach vorne. Also es ist natürlich in der Trump-Präsidentschaft auch viel zerstört worden an gegenseitiges Vertrauen der Parteien ineinander. Die Republikanische Partei hat sich vollkommen gewandelt. Das ist vielleicht der größte Erfolg von Donald Trump, dass er die Republikanische Partei nach seinem Bilde geformt hat. Und in der Zukunft, ich glaube, dass die beiden Parteien so bleiben als Zwei-Parteien-System. Da hat Herr Landwehr völlig recht. Das ist immer wieder versucht worden zu ändern, das Wahlrecht zu ändern. Aber dafür gibt es einfach keine Mehrheit. Das wird so bleiben. Also ist die Lösung, dass die Parteien, die beiden großen Parteien, sich ständig neu definieren und neue Schwerpunkte setzen. Also früher war die Demokratische Partei eine ganz rassistische, weiße Partei. Und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, gründlich gewandelt. Nicht? Es ist die Partei von Barack Obama geworden. Und es ist eine sehr bunte Partei mit sehr heterogenen Gruppen. Aber die Republikaner sind eigentlich auch eine sehr heterogene Partei mit sehr unterschiedlichen Gruppen. Und die spannende Frage wird sein, was passiert, wenn Donald Trump mal nicht mehr im Weißen Haus sitzt. Können sich die Republikaner dann erneuern und liberal werden? Und für die Demokraten ist tatsächlich diese Findung von Mehrheiten die größte Herausforderung angesichts der Heterogenität ihrer Wähler und Wählerinnen.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Inhalte der... Entschuldigung, machen Sie.
Ich glaube, das Erstaunliche ist, dass die Langlebigkeit der Parteien, die über die Inhalte, die sie einst getragen haben, hinausgeht. Da ist zum einen mal bei den Demokraten der Rassismus in der Vergangenheit ist schon angesprochen worden. Ich erinnere dann, bei den Republikanern war es mal die Fiscal Responsibility, also diese finanzielle Verantwortung, die ja heute über Bord geworfen wird. Die Staatsverschuldung explodiert. Da ist niemand mehr. Früher gab es bestimmte Figuren, die darauf achteten, dass das immer eingehalten wird. Da ist keiner mehr, der sich darum kümmert. Das Verhältnis zur Einwanderung. Man war auch bei den Republikanern mal stolz auf Einwanderung. Man hat die gefeiert. Ich erinnere, dass Bush damals mit den Latinos, der hat sogar seine Ansprachen auf Spanisch manchmal beendet und so weiter, weil man sich freute darüber, die dann im Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg eingesetzt worden sind, die Latinos auf unserer Seite. Man hat den Verfassungstag genutzt, um die Einbürgerung zu machen der Einwanderer. Darauf war man mal stolz. All das ist ja unter Trump völlig anders geworden. Und trotzdem leben die Parteien so, als wäre nichts gewesen. Das finde ich ein ganz erstaunliches Phänomen.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass diese beiden amerikanischen Parteien in ihren Inhalten sehr stark von Personen jeweils geprägt sind. Also mit der Veränderung der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten verändern sich auch die Inhalte. So wie wir es ja auch jetzt sehen mit dem Kampf zwischen Biden und Bernie Sanders. Je nachdem, wer von den beiden am Ende Präsidentschaftskandidat wird, wird bestimmen, welche Inhalte diese Partei vertritt und welche inhaltliche Richtung sie denn nehmen wird. Und wenn dann 4 Jahre später jemand anderes kommt, dann wird sich diese Richtung wieder ändern. So war das ja in der Vergangenheit auch. Das heißt, auch die Schwerpunkte werden sich verändern. Sie haben eben Fiscal Responsibility bei den Republikanern genannt. Ja, mit einem neuen Präsidentschaftskandidaten wird sich das möglicherweise sofort wieder ändern und die Partei wird in die andere Richtung gehen. Vor allen Dingen wird sie dann in die andere Richtung gehen, wenn die Demokraten eines Tages mal einen Präsidenten stellen. Dann wird die Republikanische Partei sofort wieder dorthin gehen und sagen, wir müssen sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen, wir müssen sparen und wir müssen dafür sorgen, dass die Finanzen dieses Landes in Ordnung kommen. Mhm.
Nach dem Super Tuesday, wer fordert Trump heraus? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Versetzen wir uns in Gedanken mal kurz ins Weiße Haus und stellen uns vor, wie Donald Trump die gestrigen Vorwahlen der Demokraten erlebt hat. Vielleicht saß er vor dem Fernseher, das macht er ja gerne. Aber Frau Lemke, was hat er gedacht?
Ja, also er hätte sich natürlich gewünscht, dass Bernie Sanders mehr Staaten für sich gewinnt. Dann hätte er einen einfachen Gegner gehabt. Aber Joe Biden ist auch nicht gerade sein Freund. Im Gegenteil, also er hat ja auch über Joe Biden sehr viel Abfälliges gesagt und über Obama und die Obama-Administration sowieso. Also das ist ja sein Muster, dass er alles anders macht, als das Barack Obama und Joe Biden getan haben, ob es in der Innen- oder in der Außenpolitik ist. Und ich glaube, dass er inzwischen überzeugt ist, dass er wiedergewählt wird und dass er sich vielleicht dann gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht hat darüber, wer nun sein Gegner sein wird, sondern eher, wie man diesen Gegner klein klopfen kann. Also ich glaube, das treibt ihn. Er ist sehr von sich überzeugt und die Wirtschaftsdaten führt er ja immer wieder an, die angeblich seinen großen Erfolg zeigen. Und deswegen glaube ich, hat er wenig Zweifel, dass er im November wiedergewählt wird.
Hm. Frau Erlandwehr, stimmen Sie Frau Lemke zu? Ist Bernie Sanders Trumps Wunschgegner?
Ja, heißt es. Und er hat jetzt in der vergangenen Woche bei einer seiner Wahlkampfveranstaltungen sein Publikum gefragt und hat sie klatschen lassen, um die Lautstärke zu messen, wer sein Gegner werden soll. Und die meisten waren für Bernie Sanders. Und er sagte, ja, ich bin eurer Meinung, dass das der richtige Gegner für mich ist, der leichteste Gegner für mich. Aber das ist alles Wahltaktik. Ich glaube, was bei Donald Trump einfach im Mittelpunkt steht, ist zum einen natürlich seine Gegner niederzumachen. Aber das Entscheidende ist, seine Kernwählerschaft zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass immer wieder Munition da ist, dass Material da ist, auch ein Narrativ da ist, an dem sich alle festhalten können. Und das gibt er den Menschen, das gibt er seinen Wählern und damit glaubt er am Ende wieder Präsident zu werden. An der Stelle bin ich absolut bei Frau Lemke, dass er davon fest überzeugt ist. Und je nachdem, wie es den Demokraten dann im Wahlkampf gelingen wird zu mobilisieren, kann es auch gut sein, dass genau diese Taktik, nämlich über Mobilisierung und ein klares Narrativ, am Ende Donald Trump auch wieder Präsident wird.
Herr Lehming. Also ich glaube, Sanders wäre schon der Wunschgegner von Donald Trump gewesen, weil es einfach sehr einfach ist, Breitseiten gegen Sanders zu fahren. Und ein bisschen verräterisch ist ja auch, dass es bisher unterblieben wurde. Also alle anderen hat Trump sehr, sehr hart angegangen. Den Bloomberg vor allem, die kennen sich aus New York, lieben und hassen sich gleichzeitig. Den ist er sehr, sehr hart angegangen. Den Little Mike, der nicht reden kann, der ein Podium braucht, der sich immer höher stellen muss, weil er so klein ist und kein Charisma hat. Er ist den Biden angegangen, auch in der Ukraine-Affäre und anderen Geschichten, weil das Leute sind, vor denen er wirklich Angst hat. Er hat jetzt sogar einen Tweet abgesetzt, dass es so gemein ist, dass die Elizabeth Warren noch im Rennen bleibt, weil damit schadet sie doch Bernie Sanders. Und man fragt sich, warum kümmert er sich, was Bernie Sanders schadet? Naja, weil er ihn gerne hätte. Es ist einfach sehr leicht, gegen Sanders eine Rhetorik zu entwickeln, die eine typisch Trumpsche Rhetorik ist. Sein Honeymoon in der Sowjetunion, seine Bewunderung von Castro und der Alphabetisierung, die Sandinistas in Nicaragua zu unterstützen, all das, also diese ganze antikommunistische Platte kann man natürlich völlig neu auflegen und das resoniert immer noch mit vielen Republikanern.
Aber auf der anderen Seite Trumps Wähler, das ist ja vor allem die weiße Arbeiterschaft, männliche Wähler mit einfacher Bildung und Trump inszeniert sich ja auch gerne als Vertreter des kleinen Mannes. Könnte nicht gerade Bernie Sanders diese Rolle als Verfechter der Arbeiterklasse nicht viel glaubwürdiger vertreten als Trump und damit dieses Bild von Trump zum Einsturz bringen, Frau Lemke?
Na, ich denke, das könnte Joe Biden genauso gut. Also das ist ja gerade diese Veränderung, die ich vorhin angesprochen habe, in den Wählerschichten und wie sie sich ausrichten. Und das ist in der Tat richtig, dass weiße Arbeiter Donald Trump 2016 unterstützt haben. Aber das sind keine felsenfesten Trump-Anhänger. Ich glaube, dass sich da durchaus etwas verändern ließe. Und Joe Biden kann immerhin auf die Zeit mit Barack Obama verweisen, auf das, was Obama ja wirklich geschafft hat, die Krankenversicherung zu reformieren und aber auch Jobs zu schaffen. Also wir vergessen manchmal, dass Obama natürlich in seiner Zeit mit der Wirtschaftskrise nach 2008 zu tun hatte und die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellte und dann aber zum Ende seiner zweiten Amtszeit sich schon sehr, sehr stark zurückentwickelt hat, also eine niedrige Arbeitslosigkeit. Also ich denke, auch Biden könnte gut auf diese Gruppe zugehen. Und das, was Trump macht, ist ja auch, ich sag mal so, sehr radikale Positionen zu politisieren. Das ist das eine, also ob es um Waffengesetze geht, aber auch um das Thema Abtreibung, überhaupt um soziale Themen, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft und so weiter. Das sind Menschen, die ganz oft eine sehr starke Meinung haben zu einem Thema. Und wenn man die ansprechen kann, dann sind sie aufgrund dieser starken Meinung auch eher bereit, wählen zu gehen. Und Trump hat natürlich auch in Staaten Wahlkampf geführt, die leider von Hillary Clinton vernachlässigt wurden, nämlich die alten Industriestaaten, Pennsylvania ist ganz wichtig, aber auch Michigan, Ohio. Also das ist dann auch eine Frage, wo geht man dann hin als Kandidat? Ne? Also ich denke, das ist nicht unbedingt ein Argument für Bernie Sanders.
Aber es wird schwer werden, diese Wählerschaft der unteren weißen Mittelschicht zu erreichen, sowohl für Bernie Sanders als auch für Joe Biden. Denn die haben ja nicht Donald Trump gewählt, weil er ihnen ein besseres Leben versprochen hat. Denn die haben ja, oder ökonomisch besseres Leben, die haben zum großen Teil gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen gestimmt. Aber sie haben in Donald Trump eben etwas ganz anderes gefunden. Sie haben in ihm ein Sprachrohr gefunden, jemand, der formuliert, was sie denken. Ihre Sorgen, aber auch das Gefühl, vernachlässigt worden zu sein in dieser Gesellschaft. Und zwar von diesen urbanen Gruppen an den Küsten, von den großen Städten, von den Medien, von der etablierten Politik, die ihnen ihre Rechte und ihre Ehre genommen haben, die ihnen Themen aufgezwungen haben, die nicht ihre eigenen sind. Und dann kam ein Donald Trump und hat gesagt, diesen Sumpf, den werde ich austrocknen und ich bin euer Mann, ich bin derjenige, der euch diese Ehre zurückgibt, der euch wieder zu dem macht, was ihr eigentlich seid, nämlich die eigentlichen Amerikaner. Und diese Haltung, die Donald Trump weiter vermittelt, die kann derzeit Joe Biden in der Form nicht vermitteln. Und bei Bernie Sanders ist es ebenfalls so, dass er diese Menschen nicht erreicht, weil er mehr Staat, gerade weil er mehr Staat will, mehr Staat vermitteln will. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was diese Menschen suchen.
Herr Lemming, Donald Trump hat mal gesagt, er könne auf offener Straße jemanden erschießen und er würde trotzdem keine Wähler verlieren. Hat er recht?
Da bin ich nicht so sicher. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, seine Bilanz, er kann einiges vorweisen. Also vieles ist schon genannt worden. Die historisch niedrige Arbeitslosigkeit, die steigenden Löhne, die brummende Wirtschaft. Er hat eine Menge von Wahlversprechen gehalten, den Ausstieg aus dem Klimaabkommen. Er hat ja das alles angekündigt. Er ist ja damit in den Wahlkampf 2016 gegangen. Die Verlegung der Botschaft in Israel, die Aufkündigung des Abkommens mit dem Iran. Also man kann
die Mauer nicht vergessen.
Die Mauer ist ein bisschen sein Schwachpunkt, weil so entschieden, wie er sie eigentlich bauen wollte und dass sie dann von Mexiko bezahlt wird, das Ganze hat ja dann doch nicht so geklappt. Aber er hat eben geliefert. Und er kann immer sich hinstellen und sagen, ich habe Wort gehalten. Und er hat ja den Politikern immer vorgeworfen, nicht Wort zu halten. Ihr versprecht immer nur, ihr haltet nicht Wort, ihr setzt nicht um. Und egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, vieles ist ja strategisch nicht zu verstehen und es geht auch gar nicht in so einen politischen Plan auf. Man kann fast sagen, dass seine Politik die Abarbeitung seiner Wahlkampfversprechen war. Aber das hat er auch gemacht. Und das ist ein sehr, sehr starkes, wie soll ich sagen, Fund, mit dem er wuchern kann.
Aber Herr Lehming, in Ihrer Zeitung, dem Tagesspiegel, stand vor kurzem ein Kommentar mit der Überschrift: Trumps gefährlichster Gegner ist jetzt das Coronavirus. Frau Lemke, stimmt das? Muss sich Trump im Wahljahr mehr vor einer Corona-Epidemie fürchten als vor Biden oder Sanders?
Naja, es gibt immer in jedem Wahlkampf unberechenbare Entwicklungen. Es hätte auch eine Naturkatastrophe geben können oder es hätte eben auch eine Eskalierung eines Konfliktes militärischer Art geben können, in die die USA verwickelt wären. Und jetzt ist es das Coronavirus. Also in den USA wurde das zunächst mal sehr runtergespielt. Donald Trump selber hat gesagt, das ist eine Erfindung der Chinesen. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Und er hat es eben jetzt anerkennen müssen, dass es in der Tat ein Problem ist. Und es ist natürlich wirtschaftlich eine Achillesferse auch für die USA, nicht nur für uns exportorientiert Deutsche, sondern eben auch für die USA, die sehr viel von Hightech über elektronische, die ganze weiße Ware bis hin zu Textilien und so weiter aus China importieren, aber auch exportieren nach China. Das hat viel Ängste erzeugt. Die meisten Corona-Fälle sind im Übrigen an der Westküste, dort, wo es die stärksten Chinese American Communities gibt. Also er ist tatsächlich jetzt mit einer Herausforderung konfrontiert, bei der es wichtig ist, dass es staatliche Steuerung gibt, dass der Staat und das Gesundheitsministerium und die Seuchenbekämpfung tatsächlich funktioniert. Nicht, dass Panik gemacht wird, sondern dass man wirklich Maßnahmen ergreift. Und wir wissen, dass Donald Trump 80% des Personals der Stelle für Bekämpfung von Seuchen gestrichen hat und dass er auch im National Security Council die spezielle Stelle für biologische Kriegsführung beispielsweise gestrichen hat. Also er hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt und die Frage wird jetzt sein, ob man in den USA damit auch klug umgeht. Das ist für ihn eine große Herausforderung.
Und für einen Präsidenten gilt eben der Satz: an ihren Krisen sollt ihr sie erkennen. Mit 9/11 ist George Bush fertig geworden. Katrina, der Hurricane in New Orleans, hat ihm quasi die Reputation geraubt, weil er ist mit dieser Krise nicht fertig geworden. Und Trump hat am Anfang von einem Hoax gesprochen, was Corona anbelangt, hat das sehr, sehr unterspielt. Und das kann ihm noch sehr auf die Füße fallen, vor allem, wenn die Wirtschaft einbricht.
Mhm. Genau. Also jetzt ist seine Fähigkeit als Krisenmanager gefragt. Herr Landwehr, hier in Deutschland decken sich die Leute mit Vorräten ein. Große Veranstaltungen werden zum Schutz der Bevölkerung abgesagt. Gestern hat es die Leipziger Buchmesse getroffen. Heute kam die Meldung, dass die Hannover-Messe verschoben wird. Geben Sie uns mal ein Bild, wie ist die Lage bei Ihnen in den USA?
Das ist ähnlich. Also es gibt inzwischen auch hier die ersten Großeinkäufe der Menschen in den Supermärkten, um sich einzudecken. Das ist übrigens etwas, was Amerikaner geübt haben. Bei jeder Katastrophe gehört es eigentlich schon fast mit dazu, zum gesellschaftlichen Amüsement, wenn man so will, sich in den Supermärkten zu treffen und sich einzudecken. Bei jedem Hurricane, bei jedem Unwetter, das da kommt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Fälle niedriger ist, als es in den meisten europäischen Ländern der Fall ist. Aber es weitet sich aus. Und inzwischen beginnt man damit, gerade gibt es hier eine Sitzung des Krisenstabes, der darüber diskutiert, gibt es inzwischen Hinweise, dass man die Bevölkerung vorbereitet, dass diese Epidemie sich ausweiten könnte. Es gibt jetzt die ersten Fälle in Florida, mehrere Fälle in New York, sodass man davon ausgehen muss, dass das im ganzen Land passieren wird. Und genauso ist es hier auch, dass Großveranstaltungen abgesagt werden. Es gab ein großes internationales Treffen der ASEAN-Staaten in Las Vegas, das ist abgesagt worden. Das Frühjahrstreffen von Weltbank und IWF wird nur noch virtuell stattfinden. Und ähnlich ist es mit großen Sportveranstaltungen, die alle runtergefahren werden. Man versucht es noch so zurückhaltend, wie es eben geht, zu machen. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass in der Regierung, vor allen Dingen bei Donald Trump und Mike Pence, versucht wird, mit Zahlen zu operieren und zu suggerieren, dass man das Heft wieder in der Hand hat. Nur ein Beispiel, oder es gibt zwei Dinge, die hier problematisch werden können. Das eine ist die Zahl der Atemmasken, die zur Verfügung stehen. Wir alle wissen, dass man die nicht unbedingt braucht als einfacher Bürger, aber für die Krankenhäuser wird man sie brauchen. Und vor ein paar Tagen hat Donald Trump bekannt gegeben, dass man 35 Millionen davon bei 3M bestellt habe und die würden jetzt demnächst geliefert. Nur zum Vergleich, 136 Millionen davon sind allein in Frankreich gerade konfisziert worden. Und das andere sind die Zahl der Testkits. Man ist hier nicht vorbereitet. Man kann gerade mal 10.000 Menschen testen, mehr nicht. Und das könnte alles Donald Trump am Ende auf die Füße fallen.
Nach dem Super Tuesday, wer fordert Trump heraus? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Malte Lehming vom Tagesspiegel, der Politikwissenschaftlerin Christiane Lemke von der Universität Hannover und bei unserem USA-Korrespondenten Arthur Landwehr. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.